WDR 5. Erlebte Geschichten.
Fast 30 Jahre lang, von 1969 bis 1997, war Hans Biebelrieter Leiter des ersten deutschen Nationalparks im Bayerischen Wald. Der studierte Forstmann, gerade 80 Jahre alt geworden, ist ein Freund des Journalisten und Naturschützers Horst Stern, der in der vielgesehenen TV-Sendung Sterns Stunde über die hohe Hirschpopulation im Bayerischen Wald berichtete und forderte, den König der Wälder energisch zu bejagen, um dem Jungwald bei seinem Aufwuchs zu helfen. Eine Forderung, die Biebelrieter schon vorher erhoben hatte. Hans Biebelrieter hat den Leitsatz geprägt, Natur, Natur sein lassen, der seit 1997 im Bayerischen Naturschutzgesetz und seit 2002 auch im Bundesnaturschutzgesetz als Grundsatz verankert ist. Der Vater des Nationalparks Bayerischer Wald lebt heute außerhalb seines Schutzgebiets in der Nähe von Passau.
Ich bin ein gelernter Förster, der das Glück hatte, den ersten deutschen Nationalpark aufzubauen. Mit 36 Jahren begonnen und dann 28 Jahre bis zum Jahr 1998 ihn aufgebaut. Zusammen mit Kollegen und Freunden, die sich auch engagiert haben. Der Grund für mich war, in den Bayerischen Wald zu gehen. Ich war nach meinem Staatsexamen 1960 in München an die Uni versetzt als wissenschaftlicher Assistent, weil ich damals die Staatsforstverwaltung geärgert hatte. Ich wollte eigentlich nach Franken, um da normaler Forstmeister zu werden. Und so war ich in München und wollte endlich von München weg. Und in der Kantine des Ministeriums, wenn man beim Mittagessen saß, mit den Ministralen der Forstverwaltung, haben sie plötzlich jemanden gebraucht, der jetzt in den Nationalpark dahinter geht, der neu eingerichtet wurde. Und da habe ich gesagt, da ging ich hinter. Die Liebe zur Natur, die kam bei mir aus der Nachkriegszeit. Ich hatte das Glück, dass ich 1945, 46, als der Krieg zu Ende war, mit 12 Jahren ein Jahr nicht in die Schule gehen musste, weil da keine war. 45, 46, erst 46 ist dann eine Oberrealschule da in Franken wieder gegründet worden. Und da hatte ich Gelegenheit, den ganzen Tag in der Natur unterwegs zu sein. Und das hat mich mehr geprägt als 13 Jahre Schule. Mein Vater dort im Fränkischen, der hatte ein paar Hektar geerbt, ein Haus gebaut. Mein älterer Bruder war der Erste, der überhaupt in der Oberrealschule ging, noch 1941. Und ich 1943 habe nach dem Krieg dann in Scheinfeld in der Oberrealschule das Abitur gemacht. Das war jetzt 1951 und war Naturfreund geworden oder naturinteressiert. Was willst du dann machen? Dann studierst du halt Biologie und Chemie als Lehrer. Und ich habe dann nach eineinhalb Jahren meinen Kollegen getroffen und habe gesagt, ja, da in München, bei Forst kann man da studieren. Und da denke ich, warum soll ich das nicht machen? Und so habe ich 1953 gewechselt, vom Realschullehrer zum Förster. Die Erde zu bebauen und zu bewahren, das ist für mich ein Auftrag, den ich ernst nehme und den ich von meinen Eltern sicher gelernt habe. Ja, ich weiß von meinem Vater, der hat die Natur geachtet. Der war zwar Bauer, aber er hat sie geachtet und nicht ausgebeutet. Mein Vater hat, um mit den 3 Hektar zu überleben, eine Hühnerfarm aufgebaut. Also Küken ausgebrütet mit selber gebauten Brutapparaten. Aber es war selbstverständlich, dass die, wenn die aufgewachsen sind, dann draußen in den Wiesen rumgelaufen sind und dann eben erst verkauft wurden, wenn sie größer waren und nicht zum Schlachten produziert wurden. Eine Vorstellung, wie heute Landwirtschaft industrialisiert wird, wäre damals nicht möglich gewesen. Es gab im Dritten Reich schon mal Diskussionen um den Nationalpark im Bayerischen Wald, Böhmerwald damals. Und Ende der 60er Jahre haben Professor Czimek und Hubert Weinzierl für den Nationalpark sich engagiert, die miteinander in Afrika, in der Serengeti waren. Hubert Weinzierl hat auch Forstwissenschaft studiert, war aber Sohn eines Unternehmers aus Ingolstadt und hat nach dem Studium sich selbstständig gemacht als Naturschützer und hat eben den Bernhard Czimek kennengelernt und Weinzierl hat Czimek überzeugt, auch in Deutschland einen Nationalpark einzurichten Und nachdem Hubert Weins hier aus Bayern ist und in Niederbayern zu Hause, hat er den Bayerischen Wald vorgeschlagen. Dann hat der Bayerische Landtag einen Nationalpark beschlossen. Die ihn beschlossen haben, wussten nicht, was ein Nationalpark ist. Das muss man so deutlich sagen. Denn das Wort Naturschutz kommt im Gründungsbeschluss des Bayerischen Landtags überhaupt nicht vor. Man wollte den Begriff Nationalpark für den Bayerischen Wald, um den Tourismus anzukurbeln. Und dann hat man gedacht, na, Nationalpark ist ein positiver Begriff. Dann richtet man Nationalpark ein, dann werden die Deutschen kommen. Und von daher ging auch gleich das Problem los. Die Bayerische Staatsforstverwaltung, die für den Wald verantwortlich war, es ist ja Staatsforst, die wollte den Nationalpark nicht, die hat 3 Jahre gegen die Einrichtung gekämpft. Und ich wurde ins Amt eingeführt vom Referenten im Ministerium der Bayerischen Staatsforstverwaltung am 5. November 1969. Und da hat er sich verabschiedet: Herr Biedrieder, da tun wir jetzt als Obner, erledigt sich das von selber. Man wollte den Landtagsbeschluss unterlaufen. Ich hatte im Dritten Reich noch 1943/44 mit einem Georg Sperber, mit meinem späteren Freund Schorsch Sperber zusammen die Oberrealschule in Neustadt an der Aisch in Franken besucht. Dann war der Krieg zu Ende. Wir haben uns nicht mehr gesehen und ich fange in München das Forststudium an und dann treffe ich am ersten Tag den Schorsch Sperber. Und wir sind seither befreundet. Ich hätte nicht promoviert, wenn er nicht gesagt hat, wir können eigentlich promovieren mal. Als Referendar hat er 1 Jahr ausgesetzt und dadurch war er 1 Jahr später wie ich fertig und hat damals den Hubert Weinzierl kennengelernt. Und der Kandidat für den Job hier, für den neuen im Nationalparkamt vom Hubert Weinzierl war der Georg Sperber und der vom Ministerium war ich. Und da haben wir gesagt, das machen wir wieder miteinander. Weil ich ein Jahr Dienstälter war, wurde mein Freund Schorsch Sperber Stellvertreter. Und so kamen wir wirklich zu zweit. Und einer allein hätte es nicht überstanden. Wir haben uns gegenseitig eben einfach geschützt. Weil wir dann zuerst gleich die Probleme mit den Jägern bekamen, mit der eigenen Forstverwaltung. Wir wollten ja nun schon auch Naturschutz machen und nicht nur so tun, als ob, dann sonst machen wir weiter wie bisher. Aber was ein Nationalpark ist, wussten wir auch nicht. Wir haben dann, der Sperber und ich, uns umgesehen, waren gleich einmal im Schweizer Nationalpark, den ältesten in Mitteleuropa, in Tschechien, in das Riesengebirge und haben halt geschaut, was Nationalparke sind. Ein Nationalpark ist eben ein Gebiet, in dem, wie ich es später formuliert habe, Natur Natur sein darf, die nach ihren eigenen Gesetzen sich entwickelt, nicht so, wie wir sie im Kopf haben, dass sie sein soll. Und ein bisschen geprägt wurde ich da auch schon, als ich im Studium in den 50er Jahren in Schweden während der Sommerferien zum Holzmachen war unterwegs und da hat man dann auch schon einmal wilde Natur gesehen, die bei uns ja nicht mehr in der Form vorhanden war. Der Naturschutz ist in Deutschland geprägt durch Artenschutz. Dann hat man kapiert, dass man bestimmte Arten, wenn man die erhalten will, muss man auch den Lebensraum dieser Arten schützen und muss da die Wiesen mähen, damit die Orchideen wachsen und hat immer bestimmte Bilder im Kopf gehabt, wie die Natur in einem Zustand festgehalten werden soll. Und was im Nationalpark neu ist, dass man eben die Natur nach ihren Gesetzen sich entwickeln lässt. Die Jahrmillionen alte Evolution soll sich verwirklichen können. Im Nationalpark Bayerischer Wald waren 5 Forstämter. Eines davon war St. Oswald. Und der Forstamtsleiter dort stammte aus Ostpreußen. Und dort hatte ja Göring im Dritten Reich versucht, also das nationale Hirschland zu entwickeln. Und der kam rüber und hat gedacht, das machen wir jetzt im Bayerischen Wald und hat hier, man kann es nicht anders sagen, Hirsche gezüchtet, sodass wir, wenn wir herkamen, konfrontiert wurden mit einem Waldzustand, über den auch die Forstverwaltungen nicht gesprochen haben. Die Vielzahl der Hirsche hat auf mehreren 1000 Hektar die Bäume geschält und die Rinden runtergefressen und man wollte das so lassen. Und wie wir gesagt haben, das muss reduziert werden, dann gab es den Ärger. Und es war so schlimm, dass mir mal der Vizepräsident des Landesjagdverbandes sogar angedroht hat, wenn Sie das so weitertreiben, garantieren wir nicht mehr für Ihre persönliche Sicherheit. Wir hatten aber das Glück, einen Minister zu haben, einen jungen Landwirtschaftsminister, der sehr bald sich für den Nationalpark einsetzte. Es war der Minister Eisenmann. Er war an sich ein Landwirt, aber hatte Verständnis für Wald. Und natürlich kamen in den neu geschaffenen Nationalpark auch Journalisten, die mal sehen wollten, was da ist. Und der Herr Stern hat gerade begonnen, Fernsehfilme zu machen, die ja in den 70er und 80er Jahren das bedeutendste im deutschen Naturfilm im Fernsehen war. Und dann kam der, und das war im Frühjahr 1970. Und dann sind wir mit dem raus und haben dem gezeigt, was im Wald da die Hirsche anrichten, und haben ihm auch erzählt, dass wir einen Informationspfad hätten machen wollen, wo die Leute das sehen. Das wurde uns vom Ministerium verboten. Das haben wir dem aber gezeigt. Ich weiß noch gut, wie er sich verabschiedet hat. An dem ersten Mal, wie er da war, hat er gesagt, ihr seid die komischsten Beamten, die mir je begegnet sind. Wir waren auch keine normalen Beamten. Und dann hat er den Rothirschfilm gedreht. Und der wurde 1971 an Heiligabend gesendet. Und der hat die Bedeutung der Jagd und den Einfluss der Jäger in Deutschland völlig verändert. Das ist zum bundesweiten Thema geworden und wir saßen dann plötzlich in einer ruhigen Ecke und konnten eigentlich nach unseren Vorstellungen weiterarbeiten. Und Minister Eisenmann hat dann auch ein Waldgesetz erlassen, in dem zum ersten Mal der Satz vorkam, Wald vor Wild. Hirsch- und Rehbestände müssen angepasst werden an die Zahl, die der Wald verträgt. Das war die erste große Hürde, die wir genommen haben. Und dann ging es weiter. Wir waren ja auch klassische Förster, die gemeint haben, ja, den Wald, den tun wir jetzt umbauen, damit er naturnäher wird. Und haben 10 Jahre versucht und probiert, die Fichten-Buchen-Bestände wieder in Mischwälder mit Fichte-Tannenbuche umzuwandeln, Tannen reingepflanzt. Und wir haben dann eine zentrale Erfahrung gemacht. Wir hatten 1983 einen Windwurf am 1. August, der auf über 30 Hektar einfach den Wald umgerissen hatte. Das war das erste Mal in Deutschland, dass großflächig Windwürfe liegen geblieben sind. Ich muss allerdings nochmal zurückblicken. Im Jahr 1972 war ein kleinerer Windwurf. Und wir hätten gerne schon ein paar Bäume liegen lassen, aber die wollten das nicht. Totes Holz im Wald liegen lassen, das ist für einen ordentlichen Deutschen ja nicht vorstellbar gewesen. Und deswegen haben die Forstämter, die auf der Fläche des Nationalparks waren, eben weiter das Holz gemacht. Aber es ist uns gelungen, ein paar hundert Bäume dann doch liegen zu lassen. Und die haben wir mit Schnüren umbunden, damit sie nicht die Waldarbeiter doch aufgearbeitet haben. Und dann haben wir beobachtet, nach 2-3 Jahren, dass die Tannen, die jetzt von Natur aus aufwachsen, schneller wachsen, als wie die wir gepflanzt haben. Und 10 Jahre später waren die schon höher wie unsere gepflanzte. Da haben wir kapiert, dass man nicht künstlich mehr Natur schaffen kann. 1973, als im Bayerischen Naturschutzgesetz erstmals in Deutschland Nationalpark definiert wurde, da haben wir mit Hilfe des damaligen CSU-Abgeordneten Alois Glück den Halbsatz untergebracht: Sie dienen keiner wirtschaftsbestimmten Nutzung. Und dann konnte man mit Hilfe von Weismann sagen, das, was der Landtag früher beschlossen hat, die Holznutzung wird fortgeführt, ist jetzt beendet. Und wenn wir das nicht gehabt hätten und einen Minister Eisenmann, das geht ja alles, hat er den Bürgermeistern und den Einheimischen gesagt, wir lassen jetzt den Windwurf liegen, wir wollen hier einen Urwald für unsere Kinder und Kindeskinder. Aber dann 1986 kam die eigentliche große Herausforderung. Das war ein relativ trockenes Jahr. Und schon am Pfingsten hat der Borkenkäfer angefangen, draußen zu fressen und Fichten absterben zu lassen. Und dort, wo der Windwurf war, in den Kerngebieten, wo eben kein Eingriff mehr war, haben wir gesagt, da muss man jetzt den Borkenkäfer auch fressen lassen. Wie machen wir das? Es war Wahljahr. Und Minister Eisenmann hatte natürlich auch Probleme mit Ministerpräsident Strauß und den einheimischen Abgeordneten von hier. Und dann haben wir halt da wo die Straße durchging, Borkenkäfer wegen aufgearbeitet und das Holz beseitigt, aber in den abgelegenen Gebieten haben wir es liegen lassen. Und ich weiß noch gut, wie dann hier der Minister Eisenmann nochmal heraus war und dann hat er gesagt, den Borkenkäfer tun Sie doch bekämpfen. Haben wir gesagt, ja, wir tun den bekämpfen, wir haben ihn ja auch bekämpft, nur nicht überall. Was wir niemals gedacht hätten, dass in so wenigen Jahren nach dem Windwurf und dem Borkenkäfer sich in den Berglagen des Nationalparks ein neuer, junger, abwechslungsreicher, artenreicher und differenzierter Wald entwickelt. Und wenn man heute raufgeht, sieht man eine Waldwildnis, wie man sie sonst in Deutschland nicht sieht. Und die fasziniert also immer mehr Menschen. Und deswegen bringt der Nationalpark auch den Tourismus im Bayerischen Wald. Und wenn ich heute zurückblicke, dann war das eine Führung auf meinem Lebensweg. Ich habe ja sehr starke christliche Bindung und habe mich das aufgefasst, dies ist mein Auftrag. Und im Rückblick, muss ich sagen, sind viele Ereignisse gewesen, wo man sagt, es kann kein Zufall gewesen sein. Zum Beispiel, dass wir, Sperber und ich, uns da wieder getroffen haben. Und dass einfach ich auch die Möglichkeit hatte, im Laufe meiner Berufstätigkeit hunderte von Nationalparken in Urlaub zu besuchen und davon überzeugt war, es geht darum, die Schöpfung zu sichern. Im Jahr 1980 wurde erstmals in Deutschland von einer Bischofskonferenz der Eigenwert der Natur festgehalten, unabhängig vom Nutzen für den Menschen. Entsprechend der biblischen Aussage, die Erde bebauen und bewahren. Inzwischen ist der Eigenwert der Natur auch im Grundgesetz verankert. Und wenn man das schon macht, dann hat man auch die Verpflichtung, wenigstens auf ein paar Prozent der Fläche der Natur den Raum zu geben, dass sie sich nach ihren eigenen Gesetzen entwickelt. Und das war der Auftrag und den habe ich versucht zu erfüllen. Und so habe ich noch einen Mitarbeiter ausgesucht nach dem Prinzip, stehen Sie zur Idee des Nationalparks? Die Noten aus unseren Zeugnissen, die haben mich wenig interessiert. Natürlich hat man da immer wieder Probleme mal gekriegt, aber als Beamter, der Herr Sperber hat zu mir gesagt, solange wir nicht silberne Löffel stehen, können wir uns eigentlich nichts antun. Aber ich sollte auch zweimal versetzt werden. Aber da war der Minister Eisenmann, hatte das dann verhindert. Und dann saß ich eines Tages so fest, dass also eigentlich Minister kommen, Minister gehen. Der Herr Sperber ist ein richtiger Kämpfer gewesen. Er hat dann also so richtig in Anführungszeichen auf den Tisch gehaut und ich habe dann wieder ein bisschen ausgeglichen. Insofern, als ein Amtsleiter natürlich immer ein bisschen ausgleichend sein muss, so haben wir das ganz gut verteilt. Und ich vergesse nie, im ersten halben Jahr, wir hatten ein einziges Büro im alten Forstamt in Spiegelau und da sind wir dann also abend dann beieinander gesessen und da hat er einmal zu mir gesagt, und was? Wenn wir jetzt nichts erreichen, dann haben wir sie wenigstens gescheit gerichert. Wenn wir nichts erreicht haben, dann haben wir sie wenigstens richtig geärgert, die Förster und die Gegner des Nationalparks. Ganz wichtig war, und auch das ist im Rückblick kein Zufall, in meiner Heimat in Mittelfranken habe ich am Nachbarort einen adeligen, den Baron Seckendorf beraten als Förster in seinem Waldbesitz, den er dort hatte. Und den hat er 1963 an einen Frankfurter Banker, an den späteren Präsidenten der Frankfurter Börse verkauft, den Herrn Karl-Oskar Königs. Und dadurch, dass ich den Vorbesitzer kannte, hat er mich bekannt gemacht mit dem Banker und wir sind Freunde geworden und waren, bevor ich im Nationalpark war, schon miteinander unterwegs und ja, ich habe ihn für die Natur interessiert und so. Und als ich dann hierher versetzt wurde, hat er gleich gesagt, wenn du da hinkommst, müssen wir gleich einen Förderverein gründen, damit wir auch dich unterstützen können. Und dieser Förderverein, der hat wirklich in den Anfangsjahren ganz entscheidend geholfen. Der ist am Abend vor der Eröffnung des Nationalparks gegründet worden. Und zwar geholfen dadurch, dass wir, was die Forstverwaltung nicht wollte, zum Beispiel einen Pädagogen eingestellt haben, um Umweltbildung zu betreiben. Einen Zoologen, um nicht nur über Bäume Bescheid zu wissen. Und so war es eine echte Hilfe. Und der Förderverein hat auch die Möglichkeit geboten, dann, dass wir 1974 die Zeitschrift Nationalpark gegründet haben, mit der wir ein unabhängiges Magazin hatten, wo wir unsere Ideen veröffentlichen konnten. In der Zeitschrift haben wir natürlich dann Autoren gehabt, an die sich das Forstverwaltung nicht dran getraut hat und auch spätere Minister nach dem Eisenmann nicht mehr. Dazu zählte vor allem Horst Stern, auch der Konrad Lorenz, aber auch andere Wissenschaftler, die einfach unangreifbar waren. Hubert Weinzierl natürlich auch. Und deswegen hat die Zeitschrift schon sehr viel dazu beigetragen, dass in Deutschland die Nationalpark-Idee verbreitet wurde. Ein kleines Beispiel. In einem Nationalpark, wenn man nach Amerika fährt, trifft man Ranger. In Deutschland gab es das natürlich nicht. Wir wollten 1972 den ersten Nationalparkrechter einstellen. Es wurde uns vom Ministerium untersagt. Da habe ich aber einfach Waldarbeiter mit der Aufgabe betraut. Die sind weiter als Waldarbeiter verkauft worden. Aber mit der Zeitschrift Nationalpark ist es dann eben gelungen, den Ranger zu einem Beruf in Deutschland zu machen. Und heute gibt es in allen Nationalparken Ranger. 2001 sind wir dort weggezogen. Wir wollten auch nicht dauernd dort bleiben, sondern zu unseren Kindern und sind dann hierher, nicht weit vom Bayerischen Wald, 30 Kilometer, in einer Landschaft, die auch sehr schön ist und vor allem viel wärmer ist. Ich tue immer noch mich engagieren im Verein der Nationalparkfreunde, den wir jetzt ausgedehnt haben vom Bayerischen Wald auf den Nationalpark ganz allgemein mit der Zeitschrift. Ich tue mich aber auch engagieren im Kunstbereich. Ich habe kennengelernt 1970 im Nationalpark lebend in der kleinen Ortschaft Waldhäuser den Heinz Treuerjahr, den bedeutendsten Künstler, was den Umgang mit Naturmotiven, mit Tieren angeht. 13 Mal war er in Afrika und von dem gibt es die besten reduzierten Skulpturen, aber auch Grafiken über Tiere. Der ist schon verstorben und da bin ich Vorsitzender des Freundeskreises Heinz Treuerjahr und solche Dinge macht man halt noch. Solange man noch was Sinnvolles tun kann, soll man es tun, so sehe ich das. Und nicht nur daheim rumhocken und im Fernsehen schauen. Ich bitte jeden Tag darum, die Kraft zu haben, noch Sinnvolles zu tun. Natürlich hat man Vorstellungen, jetzt mache ich das einmal vielleicht noch oder so und fahre im Sommer da und dahin. Aber in dem Alter sage ich mir dann immer, so Gott will und wir noch leben sollen.
Natur, Natur sein lassen. Das Motto von Hans Biebelrieter, dem Vater des Nationalparks Bayerischer Wald, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Eine Sendung von Rebecca Hillauer, Redaktion Mark vom Hofe. Erlebte Geschichten wieder am kommenden Donnerstag, Frohen Leichnam, dann mit Johanna Bongartz, die Lehrerin war und später Haushälterin des Bischofs in Aachen. Zu hören am Donnerstag direkt nach den 18 Uhr Nachrichten und noch einmal um 10:30.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.